Die Würfel sind gefallen, so der Kandidat aus Bayern Markus Söder bei seinem Rückzug heute Mittag. Das Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel aber noch lange nicht vorbei. Die Entscheidung für Armin Laschet fiel nach einer bitteren Auseinandersetzung. Rheinisch-bayerischer Showdown mitten in der Pandemie. Keine Werbung für die Christliche Union. Zumal die früher oft chaotischen Grünen zeitgleich gezeigt haben, wie man es harmonisch und geräuschlos macht. Habeck macht die Bühne frei für Baerbock und vielleicht auch einen anderen Politikstil. CDU/CSU, das erinnert im Moment an House of Cards, an Game of Thrones. Am Ende kann es nur einen geben, aber zieht der dann auch ins Kanzleramt? Der Machtkampf. Spalten Laschet und Söder die Union? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen? Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Union, CDU und CSU jetzt als Team in den Wahlkampf gehen.
Wir wollen keine Spaltung, wir wollen eine geschlossene Gemeinschaft. Deswegen haben wir das immer gesagt, es gibt kein Kreuz 1976 und es gibt auch keinen Sommer 2018.
Aber wie geht's im April 2021? Herzlich willkommen zur Phoenix-Runde aus Berlin. Ein Team, das beschwören beide, aber ein bisschen schwierig ist es ja doch auf dem Weg dahin gewesen. Darüber reden wir mit diesen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich im Studio hier Günter Kriechbaum von der CDU, Mitglied des Wirtschaftsrates und der Mittelstandsvereinigung. Und Sie haben sich Markus Söder als Kandidat gewünscht. Und zugeschaltet ist seine Parteifreundin Annette Schavan. Sie ist seit 1973 in der CDU aktiv. Von 2005 bis 2013 war sie Bundesministerin für Bildung und Forschung und bis 2012 auch stellvertretende Parteivorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Schavan. Und Reinhard Schlinkert ist bei uns. Er ist Wahlforscher und Generalbevollmächtigter von Infratest DIMAP. Es ging ja viel um Umfragen auch in dieser Auseinandersetzung. Und herzlich willkommen Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion des RND. Das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Kriechbaum, heute Mittag kurz nach 12 hat Markus Söder gesagt, ich mache es nicht, ich akzeptiere die Entscheidung, dass Armin Laschet jetzt Kanzlerkandidat wird. Und sein Generalsekretär Markus Blume hat dann gesagt, Söder ist der Kandidat der Herzen. Ist das richtig so? Ist er nach wie vor der Kandidat der Herzen?
Also ich glaube, zunächst mal ist es jetzt gut, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Denn die Grünen sind gestern mit ihrer Kanzlerkandidatin herausgekommen. Und jetzt ist es entschieden. Wir werden mit Armin Laschet in die Bundestagswahl hineingehen. Er ist unser Spitzenkandidat. Und da gilt es jetzt auch, alle Energie darauf zu verwenden, sich auch hinter ihn zu stellen.
Herr Kriechbaum, das war aber nicht die Frage. Auf Ihrer Internetseite steht aber immer noch ganz groß, mit Söder die Wahl gewinnen. Sie wollten Herrn Söder lieber als Kandidat. Das war klar. Jetzt ist es Armin Laschet. Jetzt sagt Herr Blume, es ist der Kandidat der Herzen. Empfinden Sie es auch so? Wie enttäuscht sind Sie?
Also zunächst darf man das doch auch stehen lassen, wenn einer der Kandidat der Herzen ist. Und wir hatten eben auch mit beiden, mit Armin Laschet bzw. auch Markus Söder, sehr gute Kandidaten zur Auswahl. Es gab wie bei jeder Personalentscheidung deswegen auch unterschiedliche Lager, ja. Aber ich bleibe dabei, es ist jetzt wichtig, dann auch diese zusammenzufügen, weil wir haben ein Interesse, nämlich die Bundestagswahl zu gewinnen. Und ich glaube, dass natürlich auch ein Markus Söder seine Qualitäten hat, genauso wie es Armin Laschet hat. Sie sind beide Ministerpräsidenten, erfolgreiche Ministerpräsidenten ihrer Bundesländer. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Pfund, was man hier ins Spiel bringen muss.
Aber trotzdem muss dann einer auf den Plakaten letztendlich stehen.
Einer muss auf den Plakaten stehen. Ich glaube auch im Übrigen, dass Markus Söder große Unterstützung hatte an der Basis. Es ist eine Entscheidung jetzt im Bundesvorstand gewesen. Die gilt es auch zu akzeptieren. Und jetzt muss man nach vorne blicken.
Mhm, okay, aber ich würde trotzdem noch mal gerne ein bisschen zurückblicken, nämlich was das Ganze eigentlich gemacht hat mit der Union. Auf Frau Schavan, diese Entscheidung jetzt für Armin Laschet. Er ist der Parteivorsitzende, er hat sich da gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Jetzt hat er sich gegen Markus Söder durchgesetzt und dann kommt da so ein Titelkandidat der Herzen. Wie empfinden Sie das?
Naja, das gehört zu dieser Woche der Emotionen. Und alle, die daran beteiligt sind, die sich engagiert haben, haben jetzt auch viel auf dem Herzen und dann werden solche Bilder benutzt. Ich finde, ebenso wie Günter Kriechbaum, wichtig war, dass wirklich nach der Woche Schluss ist. Das war schon anspruchsvoll und anstrengend für ganz viele. Und wichtig war auch, dass es ein überzeugendes Votum im Bundesvorstand gab. Und jetzt bin ich davon überzeugt, zu einem Spitzenkandidaten gehört, dass er die Herzen erobert. Und zwar vor allen Dingen jetzt die der Union. Und dann vor allem, darauf kommt es am 26. September an, die Herzen der Wählerinnen und Wähler.
Und würden Sie denn sagen, das wäre Markus Söder leichter gefallen, die Herzen zu erobern?
Nein. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe ja zu denen gehört, die für Armin Laschet sind. Ich kenne ihn 35 Jahre und ich bin fest davon überzeugt, die politische Biografie zeigt einen Kämpfer, der gerade in Situationen, wo niemand glaubt, dass es ihm gelingen kann, dann tatsächlich auch durchstartet. Das war so in Nordrhein-Westfalen. Das war übrigens auch bei anderen politischen Stationen seiner Biografie so. Deshalb bin ich davon überzeugt. Das werden anspruchsvolle Monate, keine Frage, aus vielen Gründen. Denn es ist Zeit der Pandemie und danach kommt die Zeit nach der Pandemie mit all dem, was das für den Wahlkampf bedeutet, für politische Prioritäten. Es werden andere politische Prioritäten sein als bislang. Es ist anspruchsvoll, weil eine neue Ära beginnt. Und im Übrigen hat auch kein Kanzlerkandidat, wenn ich das richtig sehe, mit 100% Zustimmung und Zustimmung aller Herzen in der Partei begonnen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Anfänge von Angela Merkel.
Ja, das stimmt.
Das könnte ich Ihnen jetzt ganz detailliert schildern.
Machen wir
gleich
nochmal.
Also die erste Aufgabe ist, die gewinnen, die noch skeptisch sind.
Okay, Herr Schlinkert, die Umfragen spielten eine große Rolle in dieser ganzen Diskussion. Es hieß immer, Markus Söder ist der Umfragenkönig. Er hat auch bei allen, auch bis zur letzten Woche, haben sich die Mehrheit, auch der CDU-Anhänger und der anderen, für ihn ausgesprochen, haben gesagt, dass also über 70% im Gegensatz zu 17% für Armin Laschet. Wenn jetzt gesagt wird, er ist der Kandidat der Herzen, ist das so? Stimmt das, dass er jemand ist, der die Menschen stärker bewegt, berührt und deshalb auch bessere Chancen gehabt hätte?
Ja, wir Demoskopen fragen nach Kandidaten und nach Chancen, aber wir haben nicht danach gefragt, wer ist der Kandidat des Herzens und wen liegt ihr mehr? Für mich war eigentlich bei der letzten Untersuchung, die wir gemacht haben, als gefragt wurde, Söder oder Laschet, viel interessanter, dass an die 40% der Menschen in Deutschland gesagt haben, keiner von beiden. Und das Ganze geht uns auf den Wecker. Deshalb würde ich erstmal abwarten, was denn jetzt als nächstes passiert. Bleibt es so? Ich habe auch gerade mal rausgesucht, was im März 2017 war, da gibt es eine große Überschrift in Zeit Online, Schulz, der Umfragenkönig, wollten sogar noch mehr Leute Schulz als Merkel haben.
Also Martin
haben
Schulz, SPD gemerkt, damals.
Gekommen ist. Ich bin deshalb sehr vorsichtig, ja klar, ich bin deshalb sehr vorsichtig mit Momentaufnahmen. Wir haben ja schon alles erlebt. Wir haben auch schon erlebt, dass vor einem Elbe-Hochwasser Schröder am Ende war. Dann kam Hochwasser. Er zeigte, dass die Bundesregierung handlungsfähig ist. Und schon ist passiert. Und bei allem darf man wirklich im Moment nicht vergessen, dass wir eine Pandemie haben. Dass die Union, bevor die Pandemie ausbrach, auch nicht in sensationellen Höhen war. Dass erst dann passierte, als die Menschen sagten, okay, die Union kann uns am sichersten durch diese Pandemie führen. Das war so bis Dezember. Und dann im Dezember kam der große Knick, weil die Leute alle gerne in Impfzentren gegangen wären. Aber da gab es keine Impfstoffe. Und seit der Zeit ist ja auch die Zufriedenheit mit der Bundesregierung, die sensationell ein Jahr fast bei über 60% lag, das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die dann auch wieder total abgesagt ist. Man darf bei allem nicht vergessen, bei allen Diskussionen, die wir haben, es gibt eine Situation, die ist außerordentlich und auch nur noch am Rande. Es gibt auch über 40% der Menschen in Deutschland, die sagen, wir sind für härtere Maßnahmen in der Pandemie. Und die gleiche Zustimmung gibt es auch für verschärfte Ausgaben, Ausgangsbeschränkungen.
Genau. Und gerade weil wir in der Pandemie sind, haben so wenig Menschen Verständnis für diesen Machtkampf gehabt, Frau Quadbeck. Was wir da gesehen haben in dieser letzten Woche, in diesen letzten 10 Tagen, was sagt das über die Union? Ist das was, wo man sagt, es ist ein normaler Prozess? Was ist eben CSU und CDU?
Nein, nach 16 Jahren Merkel ist klar, dass jetzt ausgekämpft werden muss, wer das Erbe von Merkel möglicherweise bekommen kann. Und das ist auch nicht so überraschend, dass da dann Kämpfe aufbrechen. Die Frage ist, ob man das dann in den Griff bekommt und sich tatsächlich hinter dem einen Kandidaten, den man jetzt hat, versammeln kann. Und da finde ich, ist der Spruch Kandidat der Herzen durchaus eine Hypothek, weil das nämlich eine Leimrute dafür legt, dass im Wahlkampf Söder möglicherweise immer mal wieder unter Beweis stellt, dass er tatsächlich der Kandidat der Herzen ist und möglicherweise auch der bessere Kandidat gewesen wäre. Und man darf noch sehr gespannt sein, wenn jetzt der Programmprozess kommt, der der Union ja noch bevorsteht, was die CSU, der CDU da an Korken reinhaut. Also wir erinnern uns an andere Wahlkämpfe, wo dann sowas wie die Ausländermaut durchgefochten wurde oder das Müttergeld. Und wenn die CSU mit einem Ding in dieser Größenordnung um die Ecke kommt, dann kann sie dem Laschet den Wahlkampf schon sehr schwer machen. Und dass jetzt die Entscheidung für Laschet ausgegangen ist, hat auch, um nochmal in dem Bild Herz zu bleiben, war natürlich auch eine sehr rationale Entscheidung in der CDU. Das hat ja auch die Vorstandssitzung von gestern gezeigt. War man nicht unbedingt überzeugt, dass er das Ding nach Hause schaukeln kann. Aber viele haben gesagt, wenn der Söder das macht, und das war ja auch die Argumentation von Schäuble in der Vorstandssitzung, dann kann das dazu führen, dass die CDU am Ende tatsächlich minimiert und verzwergt wird. Und genau das möchte sie verhindern. Und das alles zusammengenommen macht macht diesen geballten Machtkampf aus und auch die Dynamik, die da drin steckt. Und diese Dynamik ist mit dem Tag, mit dieser Woche noch nicht zu Ende.
Ja, Frau Schawan, Sie sind nun schon so lange mit dieser Partei verbunden. Und diese Ärger mit der CSU oder Querelen gab es ja immer wieder. Daran hatte Markus Söder in dem O-Ton vorhin auch schon daran erinnert. Wie sehr war das auch eine Entscheidung gar nicht so sehr für Herrn Laschet, aber vor allen Dingen dagegen, dass die CSU so viel mächtiger wird?
Na, ich lebe ja in Ulm. Da beginnt Bayern jenseits am anderen Donauufer. Und habe natürlich in den letzten Tagen auch mit manchen aus der CSU gesprochen. Es hätte keineswegs nur Konsequenzen gehabt für die CDU. Es hätte auch große Konsequenzen gehabt für die CSU, weil erstmals ein CSU-Vorsitzender alle Koalitionsentscheidungen nicht nur hätte mittragen müssen, sondern er hätte dafür gestanden. Also die Frage, wie hätte sich eigentlich die CSU in einer solchen Situation ihr Vorsitzender als Kanzler einer Koalition, welcher auch immer, wie hätte sich das ausgewirkt, war durchaus auch dort eine Frage. Und das Zweite, CDU und CSU sind eine Union. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Jahrzehnt gegeben hat, in dem es nicht auch heftiges Ringen gab, großen Streit. Manches kennen wir ja noch an Bildern. Eines der jüngsten Bilder ist das Bild 2018, Horst Seehofer, Angela Merkel auf dem Parteitag, was ja ein Höhepunkt noch einmal an Auseinandersetzung war. Und ich finde, obgleich ich wirklich die letzte Woche eine emotional total anstrengende Woche fand, für das, was wir schon alles erlebt haben, ist es eigentlich jetzt ziemlich rasch, ziemlich gut ausgegangen. Und völlig klar ist, es wird sowohl in den nächsten Monaten wie in den nächsten Jahren immer auch mal wieder Situationen geben, wo gerungen wird, wo Prioritäten unterschiedlich bei CDU und CSU gesetzt werden. Das fürchte ich nicht, weil ich glaube, es gehört zu dieser Union. Sie hat eine starke Seite, da wo sie gemeinsam auftritt, und sie tut es immer wieder. Ich bin überzeugt, in diesem Wahlkampf auch, weil es um so viel geht. Aber es wird auch, es ist gleichsam in der Natur der Union, dass sie zwischendurch auch heftigst streitet.
Ja, Sie sagen, es ist noch ganz gut ausgegangen. Herr Kriechbaum, trotzdem ist ja die Frage, die ganzen Mitglieder auch der Fraktion, die sich dafür Söder ausgesprochen haben, die jetzt in den Wahlkampf ziehen müssen, wie schaffen die das? Also wie sehr, wer ist jetzt eigentlich beschädigt letztendlich? Weil Sie sagen, Sie wollen jetzt gerne nach vorne gucken, das ist klar. Aber es ist auch klar, die Bürger verstehen das nicht, sie akzeptieren das nicht, sie finden das unsäglich, wenn sich Politiker so streiten. Also wer ist eigentlich jetzt hier beschädigt worden?
Ich sehe das deswegen nicht so, weil von Anbeginn klar war, wenn es zwei Kandidaten gibt, dann kann am Ende des Tages natürlich nur einer tatsächlich der nominierte Kanzlerkandidat sein. Und das ist natürlich bei uns in der Union so angelegt, dass das immer im gegenseitigen Konsens passieren muss.
Aber es gab kein vernünftiges Verfahren dafür.
Das ist ohne jeden Zweifel richtig. Selbst die britische Thronfolge, wo es nicht ganz so häufig zu Wechseln kommt wie bei uns in Deutschland zwischen den Kanzlern, kann darauf zu blicken, dass das Verfahren geregelter ist als bei uns. Das darf man wirklich so festhalten. Aber das spricht auch dafür, dass man ein neues Verfahren finden muss, wie man solche Konflikte angeht, wie man solche Konflikte löst. Denn es war vielleicht zu gutgläubig zu sagen, naja, das werden die beiden schon irgendwie machen. Das Problem war ja, dass sich die jeweiligen Präsidien und Vorstände hinter ihre jeweiligen Parteivorsitzenden gestellt haben. Und warum wir dann auch als Fraktion gesagt haben, wenn die sich gegenseitig so beharken und keine Lösung finden, dann muss am Ende des Tages die Fraktion sich damit befassen und gegebenenfalls auch entscheiden. Und dieser Initiative hatten sich dann tatsächlich schon über 70 Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen angeschlossen. Und wir haben dann in einem weiteren Schritt gesagt, nun, wenn es dann eben auch zu keiner Einigung kommt, innerhalb der selbstgesetzten Ultimaten, dann muss auch die Fraktion entscheiden. Weil
hat
es
sie
das
jetzt
einzige
nicht getan. Jetzt hat die Fraktion wieder nicht entschieden.
Also die Fraktion hat deswegen nicht entschieden, weil wir immer gesagt haben, wir wünschen uns eine Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten. Mhm. Denn in dem Moment, wenn eine Fraktion entscheidet, dann gibt es Sieger und Besiegte. Und das ist etwas, was wir so nicht wollten.
Die Frage ist nur, wer jetzt am meisten beschädigt ist. Denn laut einer Umfrage, einer Blitzumfrage, da kann der Klinker gleich noch was zu sagen, von Forsa verliert die CDU 7%, kommt auf 21% und die Grünen stehen wunderbar da mit 28%. Die SPD kommt auch nur auf 13. Und Frau Baerbock hat die meisten Punkte, wenn bei der direkten Frage, wenn man direkt einen Kanzler wählen könnte, Frau Quadbeck, wer ist da beschädigt nach dieser Woche?
Also Laschet und Söder sind aus meiner Sicht beide schwer beschädigt. Und ich denke, dass es auch keine Gutgläubigkeit war, dass man kein Verfahren aufgesetzt hat, wie man denn nun den Kanzlerkandidaten findet, sondern ich finde, das war wirklich Führungsversagen auf beiden Seiten. Und das haben die Leute ja dann auch mitbekommen, dass da ohne Regeln ein Wettbewerb ausgetragen wurde. Wettbewerb in der Politik, in der Demokratie, das ist in Ordnung. Aber wenn man gar keine Leitplanken hat, überhaupt keine Regeln, wie man dann zu einem Ergebnis kommt, hinter dem sich alle versammeln können, dann ist das schon ein großes Problem. Söder ist beschädigt. Der hat sich aus meiner Sicht einfach verzockt. Der hat vor gut einer Woche geglaubt, dass den Prozess, den er in Gang gesetzt hat, damit, dass er gesagt hat, Moment, Laschet ist nicht einfach Kanzlerkandidat. Und dann auch durch das, was in der Fraktionssitzung vor einer Woche passiert ist, hat man gemeint, es könnte so einen Move geben, der hin zu Söder geht. Und es gab ja auch einen Move. Er war aber nicht groß genug, um ihn eben in die Kanzlerkandidatur zu hieven. Und Laschet ist beschädigt, weil er nicht nur diese sehr, sehr schlechten Umfragewerte hat, sondern weil auch der ganze Prozess gezeigt hat, dass die Partei nicht wirklich an ihn glaubt. Also es hat ja genug Äußerungen gegeben, die immer wieder seine Schwachpunkte zutage legen. Und es ist richtig, Laschet hat schon, wie Frau Schawan gerade gesagt hat, vieles zu Wege gebracht mit dem Rücken zur Wand. Nur jetzt ist er natürlich in einer Situation, die ist so schwierig. Er hat noch kein Wahlprogramm, er hat im Moment keine mobilisierte Basis und er hat tatsächlich die öffentliche Meinung gegen sich. Und das in 5 Wochen nochmal zu drehen, es wäre schon ein ziemliches Husarenstück.
Entschuldigung,
in 5 Wochen geht es nicht.
Ja.
In 5 Monaten.
Hm? Herr Schlinkert, ich habe gerade die Umfrage zitiert. Inwieweit ist so etwas, so eine Momentaufnahme, kann die eigentlich irgendwas aussagen überhaupt? Oder glauben wir zu sehr an die Umfragen?
Also, Umfragen sind halt Umfragen, machen Momentaufnahmen. Da habe ich vorhin ja auch die Umfragen für den ehemaligen Kanzlerkandidaten der SPD, Schulz, erwähnt, wo er aus noch vor, wo die Menschen sagten, sie hätten ihn lieber als Kanzler als Merkel, wo er 7 oder 8 Punkte zugelegt hat. Deshalb bin ich immer sehr zurückhaltend, was so Blitzstudien angeht. Machen wir auch ganz selten, aber viel interessanter ist, was jetzt in den nächsten 2 Wochen passiert. Was ist bei dem nächsten Deutschland-Trend, was kommt da raus Anfang Mai? Verscharren sich jetzt die Menschen hinter Laschet oder sind sie immer noch der Meinung, Laschet kann es nicht? Das ist doch die einzige Frage, die sich jetzt in den nächsten zwei Wochen stellen wird. Und dass beide Kandidaten nicht unbeschadet da rausgehen, habe ich Ihnen vorhin gesagt, dass also an die 40% der Menschen sowieso gesagt haben, keinen von beiden, weil es doch sie auch im Grunde genommen keine Lust hatten, weiter zuzuschauen, wie die zwei vor sich hingehen. Aber die entscheidende Frage ist doch, ich bin zwar kein Journalist, aber in dem Geschäft ja auch schon ein bisschen beobachtend tätig. Was macht denn ein Bundestagsabgeordneter, der gerne wiedergewählt werden möchte? Der kann doch seiner Basis nicht sagen, also ich wollte den Laschet nicht, also jetzt wählt nicht CDU. Kann er doch nicht machen. Also die, wenn er wiedergewählt werden will, müssen sie sich hinter Laschet verscharren, ob sie lieben oder nicht. Ist doch ganz einfach.
Ja, aber es ist natürlich nie so, es klingt einfach, aber ist ja natürlich nicht so einfach, Herr Kriechbaum. Wie schwierig wird das denn dann? Also wie müssen Sie sich aufstellen?
Ich glaube, entscheidend wird auch sein, wie schnell wir jetzt aus dieser internen Nabelschau herauskommen, weil ich würde dem absolut beipflichten, dass die Menschen natürlich dann auch genervt sind, wenn sie jeden Tag mit diesen Nachrichten überzogen werden, wo sie sich doch Sorgen machen in der Corona-Krise, wie geht es für den Einzelhändler weiter in den Lockdown-Maßnahmen, wie geht es weiter an den Schulen mit Digitalisierung etc. etc. Das sind die ganzen Sachthemen, die die Menschen beschäftigen. Genauso. Und deswegen wird es auch darauf ankommen, wie schnell kommen wir wieder in diesen Problem Lösungsmodus hinein. Und dann wird die entscheidende Frage auch sein, welcher Partei und welchem Kandidaten trauen die Menschen dann auch zu, diese Zukunftsfragen zu lösen. Das wird das Entscheidende sein. Denn wir müssen raus aus dieser Nabelschau, wir müssen raus aus diesem Problemmodus und dann, glaube ich, gewinnen wir auch sehr schnell wieder zunächst verloren gegangenes Terrain zurück. Mhm.
Frau Schawan, wie sehr vertrauen Sie, dass Markus Söder da als Teamplayer mitspielt, wenn man sagt, man muss jetzt die Probleme lösen? Er ist ja als Ministerpräsident von Bayern auch in der Pandemiebekämpfung jetzt noch stark eingebunden. Also wie sehr vertrauen Sie ihm da?
Ich vertraue Markus Söder in dieser Frage total, weil er ganz genau weiß, dass es so schwierig ist, wie meine beiden Vorredner gerade gesagt haben. Es ist eine Zeit, wo sich Leute eigentlich keine Gedanken über Kandidaten fürs Kanzleramt machen, sondern viele, viele Probleme haben. Und es wird ja nicht besser werden im Herbst. Dann wird zwar werden die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie hoffentlich zurückgehen, aber dann kommen die Folgen. Und ich glaube, wir haben erlebt in dem gesamten letzten Jahr, wie diese beiden Parteivorsitzenden, Markus Söder und Armin Laschet, mit völlig verschiedenen Politikstilen, mit völlig verschiedenen Mentalitäten, das ist ja alles total klar, dennoch wirklich tragende Kräfte in dieser Pandemiebekämpfung waren, auch mit ihren unterschiedlichen Rezepten. Und deshalb, ich kann das gut verstehen, dass in der Fraktion eine Initiative gestartet worden ist, weil natürlich jede Abgeordnete, all die Neuen so sehr betroffen sind von den nächsten 5 Monaten wie niemand sonst. Und ich finde, was jetzt zum Verfahren gesagt worden ist, da würde ich dann schon sagen, in der repräsentativen Demokratie ist Verfahrenssicherheit wichtig. Und schon darum ging es auch ein bisschen in der letzten Woche. Man muss das jetzt nicht wieder alles aufgreifen. Ja, aber
hätte man dann zum Beispiel die Basis...
Eigentlich war es ja am Sonntag vor 8 Tagen so.
Ja, hätte man die Basis zum Beispiel befragen müssen? Wäre das sinnvoller gewesen?
Ja. Nein, das glaube ich nicht. Die Basis hat ihre Vertreter gewählt für die Gremien, die auch in der Vergangenheit, in der Union jedenfalls, diese Frage entschieden haben. Und Basisbefragungen über Spitzenkandidaten in anderen Parteien haben jedenfalls bislang nicht zu einem Ergebnis geführt, nie zu einem Ergebnis geführt, das die eigene Partei überzeugt hat. Insofern, man muss nicht Basis gegen Gremien ausspielen, sondern wer in einem Gremium sitzt,
Hat Söder ja so Andeutungen gemacht. Hat gesagt, er hat so viel Zuspruch bekommen von so vielen Leuten, von jungen Leuten, von modernen Leuten. Also das hat er ja gemacht. Das hat er ja schon ausgespielt.
Ja, klar. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich fand diesen kurzen Auftritt heute wirklich vernünftig. Und ich, an einem solchen Tag muss auch jemandem erlaubt sein, noch mal darauf hinzuweisen, dass es auch viele gab, die für ihn waren. Also das
okay,
finde ich,
könnte man auch als
das gehört irgendwie
sehen.
Auch dazu.
Ja,
aber wenn wir anfangen zu sagen...
Ich würde ganz gerne Herrn Schlinker noch mal kurz dazu nehmen. Und dann...
Ja. Also ich wollte noch mal ein Wort sagen. Wir gucken uns mal an, wir gucken uns ja auch alle vier Wochen mal an, wie so die Arbeit von den einzelnen Politikern beurteilt wird. Und da fällt es natürlich schon auf, dass die von den Mitgliedern der SPD gewählten SPD-Vorsitzenden immer ganz unten rangieren. Woran liegt das? In dem ersten Durchgang hat, glaube ich, etwa die Hälfte der SPD-Mitglieder abgestimmt und dann in der Stichwahl nur noch ein Viertel. Das heißt, wenn Sie sowas machen und Abstimmungen durchführen lassen von der Basis, ist natürlich immer die große Frage, kommt die andere Hälfte der Basis wieder zurück. In dem Fall kann ich nur noch mal sagen, das, was ich vorhin gesagt habe, auch Söder wird darum kämpfen, dass die CSU in Bayern ein gutes Ergebnis kriegt. Er hat ja auch irgendwann mal wieder Landtagswahlen in Bayern, wo er gute Ergebnisse haben will. Also ich glaube, es bleibt so einer Partei doch gar nichts anderes übrig, als sich dann hinter dem Kandidaten zu versammeln und zu sehen, dass sie das Bestmögliche daraus machen. Ob sie, wie gesagt, ob sie ihn lieben oder nicht. Ich erinnere an Kohl, den hat, glaube ich, auch gar keiner gemacht. Und was die Grünen angeht, nur ein Satz.
Ja.
Bei unserer letzten Untersuchung hätten die Deutschen zwar nur mit einem Abstand so von 5% auch lieber den anderen Kandidaten gehabt als Frau Baerbock. Aber die, bei den Grünen sind 5% Unterschied dann ja auch nicht so groß, wie sie bei Laschet und bei Söder waren.
Ist aber auch interessant, weil die SPD sich natürlich dafür entschieden hat oder gesehen hat, dass die Vorsitzenden keine Chance gehabt hätten als Kanzlerkandidat und dann Herrn Scholz genommen haben, den sie als Vorsitzende nicht wollten.
Genau.
Frau Quadbeck, ist das, ja, das ist ja schon interessant. Wäre das nicht auch ein Modell gewesen für die CDU, dass man sagt, Laschet ist CDU-Vorsitzender, aber wir nehmen den, mit dem wir mehr Chancen haben?
Ja, das wäre jetzt in dem aktuellen Moment kein Modell gewesen, weil Laschet ja gerade erst als Parteichef gewählt worden ist. Und wenn man ihn jetzt nicht als Kanzlerkandidat genommen hätte, dann wäre nämlich auch genau das passiert, was immer den SPD-Vorsitzenden passiert ist, dass man dann auch ganz schnell wieder weg vom Fenster ist. Dann hätte man auch sofort die Personaldebatte gehabt, ist er der richtige Parteivorsitzende? Und dann wäre man auch nicht in irgendeiner Form geschlossen in den Wahlkampf gegangen. Deshalb, da hat die Union jetzt schon in einer Zwickmühle gesessen, also mit diesen ganzen Ereignissen, wie sie abgelaufen sind. Vielleicht noch ein Wort zu Söder. Also mir persönlich fehlt die Fantasie, wie das jetzt funktionieren soll, dass Herr Söder als braver Parteisoldat sich in den Dienst des Unionswahlkampfs stellt und dann auch altruistisch für Herrn Laschet Wahlkampf macht. Und wenn er das wirklich vorhätte, dann wäre er heute nach Berlin gekommen oder hätte Laschet nach München eingeladen und gesagt, wir machen einen gemeinsamen Auftritt, wir machen einen gemeinsamen Auftakt und trotz allem, was jetzt gerade passiert ist, das lassen wir tatsächlich hinter uns und sagen, hier ist das Bild auch dafür, dass wir nun gemeinsam vorgehen. Aber es war ja genau diese Symbolik, 500 Kilometer auseinander, der Söder in München und der Laschet in Berlin, dass man eben nicht beieinander steht. Und wenn man das dann nochmal vergleicht, Montag mit dem Bild von den Grünen, wie Herr Habeck da Frau Baerbock in den Sattel geholfen hat, und ihm ist es auch nicht leicht gefallen, aber er hat es eben getan im Dienste seiner Partei. Und so muss man vorgehen, wenn man Wahlen gewinnen möchte.
Herr Kriechmann, sind Sie neidisch auf die Grünen, wie die das geschafft haben?
Also ohne jeden Zweifel waren die Geburtswehen bei uns doch etwas ausgeprägter als jetzt bei den Grünen. Allerdings, wie gesagt, man kann jetzt natürlich lachend unter aufgestellten Sonnenblumen durchmarschieren auf schön illustrierten Bühnen. Aber das allein macht auch noch nicht alles. Das werden jetzt eben die kommenden Wochen zeigen. Ich möchte vielleicht ein Wort noch zur Basisbeteiligung sagen, auch der Union.
Ja.
Es ist natürlich zunächst richtig klar, wir können nicht wie andere Parteien Mitgliederbefragungen machen, weil wir eben zwei Parteien sind. Was würde es dann helfen? Die Partei A sagt zu unseren Kandidaten zu 100%, die Partei B sagt zu unseren Kandidaten 100%. Irgendwann muss ich es zusammenbekommen. Aber gleichwohl, auch die CDU hat sich auf die Fahnen geschrieben, es gibt eine und gab eine Satzungs- und Strategiekommission, die ausdrücklich auch bei Personalentscheidungen, wie beispielsweise Bundeskanzlernominierung, eine Beteiligung der Basis eingefordert hat. Deswegen, ich glaube, wir müssen schon auch als Union aufpassen. Und das ist mir ernst, wenn ich das sage. Dass wir sehr stark die Basis mitnehmen, gerade auch bei solchen Entscheidungen. Wir müssen ja auch die 25 oder 30% ein Stück weit mal als Warnschuss begreifen. Es sind Zahlenwerte, da gehört die Union nach meinem Dafürhalten nicht hin. Und deswegen müssen wir uns natürlich schon Gedanken darüber machen, wie wir uns dann auch bei der Basisbeteiligung in Zukunft anders aufstellen.
Und wie könnte das denn gehen?
Das könnte dadurch geschehen, dass man natürlich wesentlich früher, beispielsweise durch Kreisvorsitzendenkonferenzen, allein auch mal ein Stimmungsbild einholt.
Auch das hätte man ja jetzt ja noch machen können.
Das ist ja zumindest mal nicht verboten. Mhm. Denn auch das sind gewählte Repräsentanten ihrer Parteien, die vor Ort sind. Und so nebenbei noch ein Wort auch zur Fraktion. Natürlich ist eine Fraktion per se erstmal noch nicht das berufene Gremium, darüber zu entscheiden. Aber es ist die Besonderheit dieser Legislatur, dass über 90% der dort sitzenden Kolleginnen und Kollegen ein Direktwahlmandat haben. Das heißt, die haben ihr Ohr an der Basis und wissen natürlich auch, wie die Menschen vor Ort denken, wie die Basis tickt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es da nicht irgendwo zu einer Distanz kommt und zu einer Distanzbildung, weil das ist wiederum wichtig auch für die Akzeptanz in die Gremien hinein. Mhm. Und deswegen, das sollte man auch bei uns nicht unterschätzen.
Ja, wie hoch ist die Gefahr, Frau Schawan, dass sich jetzt das so ein bisschen wiederholt oder dass die so wie man auch diese Auseinandersetzung zwischen Merz und Laschet hatte und zwischen dem Merz-Lager und dem Laschet-Röttgen-Lager. Das war ja auch sehr knapp. Und dass man jetzt sozusagen, dass das weitergeht, dass man da noch ja sozusagen eine alte Wunde hat, die man eben einfach nicht schließt. Und auch die Frage jetzt, Herr Merz, der sich jetzt, ja, der sich bewirbt für den Bundestag und gegen einen anderen Kandidaten, der Patrick Sensburg, der da lange den Wahlkreis hatte. Also wie sehr ist diese Wunde eben noch gefährlich auf?
Ich glaube aus zwei Gründen, dass es gute Chancen gibt, die Pflege der Wunden kurz zu halten. Das eine ist, wir sind 5 Monate vor einer Wahl. Und in der Liste der Prioritäten steht jetzt ganz oben an, Leidenschaft für diese politische Auseinandersetzung, die mit jedem Wahlkampf verbunden ist, zu entwickeln. Und 5 Monate ist ja nicht viel. Und das Zweite, darüber haben wir jetzt mehrfach ja auch gesprochen, eigentlich alle, die Zeiten sind so ernst, dass niemand versteht, wenn Auseinandersetzungen in einer Partei einfach nur mit anderen Vorzeichen fortgesetzt wird. Wenn dies geschehen würde, dann allerdings, ist auch ganz egal, wer Spitzenkandidat ist, dann wird das bitter. Die Ernsthaftigkeit, die wir überall spüren, muss in diesem Wahlkampf deutlich werden. Und sie muss auch deutlich werden in dem Maß und in dem Format der Gemeinsamkeit. Ich bin übrigens davon überzeugt, das wird jetzt nicht lange dauern. Dann wird es die gemeinsamen Bilder zwischen Markus Söder und Armin Laschet
geben. Aber Bilder allein reichen ja nicht. Aber Bilder allein reichen ja nicht. Nee, es ist ja die Frage, ob es Störfeuer gibt aus Bayern. Und wenn die Umfragen weiter schlecht bleiben, wenn die Grünen weiter auf einem Höhenflug sind, ist da nicht die Gefahr, dass aus Bayern dann irgendwann gesagt wird, hallo, jetzt müssen wir doch nochmal irgendwie die Pferde wechseln?
Wenn es so wäre, ist das wahrscheinlich. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es nicht so bleiben wird und dass wir schon in einigen Wochen spüren werden, dass es einen guten Lauf für diese Bundestagswahl für die Union geben wird.
Dann aber mal konkret gefragt, Herr Schlinkert, wo gehen denn die Wähler hin, die jetzt gesagt haben, Söder wäre der bessere Kanzlerkandidat, den würde ich am liebsten wählen? Wähler, die vielleicht sonst die AfD wählen, die sonst vielleicht FDP wählen, die jetzt, ja, wo gehen die hin, die jetzt die Söder so viel besser finden als Laschet?
Naja, also wenn wir danach fragen, wen würden Sie denn wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wären, sagen uns ja auch immer über 30%, weiß ich doch noch gar nicht. Es gibt ja gar keine Bundestagswahlen am Sonntag. Was wir allerdings gesehen haben bei den letzten Umfragen ist, dass der Rückgang der CDU nicht dazu geführt hat, dass die AfD wesentlich zugenommen haben oder dass die Grünen wesentlich zugenommen haben, sondern die Stimmen sind ganz wenig an die SPD gegangen, an die FDP ist auch einiges gegangen, aber das war es dann auch. Ob das jetzt so bleibt, nachdem nun dieses Kandidaten-Schauspiel wir erlebt haben, eine ganze Weile. Das mag ich nicht so sagen, aber ich fand es am interessantesten, dass die AfD nicht davon profitiert hat, weil man ja eigentlich denken könnte, dass die unzufriedenen CDU-Wähler, die unzufrieden sind mit dieser Kandidatendiskussion, dann zu einer extremeren Partei gehen würden. Ist nicht der Fall. Und ob die Grünen in der Höhe, wo sie jetzt sind, bleiben, ist auch noch nicht klar. Ich meine, Frau Baerbock kennt auch nicht die ganze Bevölkerung in all ihren Facetten, genauso wenig wie Herrn Laschet. Ich glaube, da wird in den nächsten Monaten noch sehr viel von den Kandidaten, den allen Kanzlerkandidaten, an Arbeit vor ihnen liegen, um zu zeigen, was sie denn wirklich können und auch den Menschen zeigen, was los ist. Ich habe das extra noch mal gesagt. Es ist ja nicht so. Politiker, Journalisten und Meinungsforscher interessiert immer am meisten, was wird denn am nächsten Sonntag gewählt. Aber der normale Mensch in Deutschland, der denkt nicht jeden Morgen daran, was würde er wählen, wenn Bundestagswahl wäre. Mhm. Deshalb auch die Umfragen nochmal. Wir haben so viel erlebt in den Jahren von Kohl und auch Merkel, dass im Moment wirklich auch Hellseherei wäre, wenn man sagen würde, in 5 Monaten ist die CDU untergegangen und dann sind die Grünen ganz stark, die SPD erholt sich wieder oder die AfD wird stärker. Da würde ich mal abwarten und wir haben jetzt also ja auch erst mal eine Wahl in Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt.
Das ist schon kompliziert genug.
Ja, das ist aber doch das ist kompliziert, auch deshalb, weil die AfD da ja auch sehr stark ist. Frau Quadbeck, wer kann sich jetzt eigentlich am meisten freuen, dass Laschet der Kanzlerkandidat ist? Für wen macht man es denn dann einfacher?
Also für SPD und Grüne wird es gar nicht so einfach. Also die Schwäche von Laschet ist natürlich schon ein Vorteil für die direkten Herausforderer, also die Parteien, die eben auch Kanzlerkandidaten stellen. Aber dadurch, dass Laschet ja nun tatsächlich ein Mann der Mitte ist, ein Pro-Europäer, ein liberaler Rheinländer, ist es für SPD und Grüne gar nicht so einfach, da direkt anzugreifen. Die müssen tatsächlich auf die Fehler warten, die die Union macht und die Laschet möglicherweise auch noch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen macht. Was man aber nicht unterschätzen darf, und deshalb kann sich die Union keinesfalls in Sicherheit wiegen, dass sie das nach Hause schaukeln kann. Was man nicht unterschätzen darf, nach 16 Jahren Merkel gibt es einen Reformstau in diesem Land, bei der Bildung, bei der Digitalisierung, beim Klima. Und es liegt durchaus ein Hauch von Wechselstimmung über dem Land. Und das hätte Söder relativ geschickt mitbedient, weil er eben so ganz anders ist, weil er ja tatsächlich in seiner Persönlichkeit ein Gegenentwurf ist zur Kanzlerin. Und weil er dann doch auch einer anderen Partei angehört. Und diese Stimmung von Wechsel, nach der Wunsch nach Wechsel, der könnte sich natürlich auch noch mal erheblich verstärken, ohne dass SPD und Grüne
hat
direkt angreifen
so
müssen.
Bedient, so nach dem Motto, hier, ich bin ja eben Kandidat der Herzen, ich gehöre zu den Jungen und Modernen und das andere ist so ein bisschen das Berliner Establishment, um so eine Distanz aufzubauen.
Genau, das wäre bei Söder durchaus möglich gewesen, dass er da quasi in Personalunion auf der einen Seite die Union vertritt, aber trotzdem eben für einen Neuanfang steht. Und das ist bei Laschet, der ja immer jeden Merkel-Lookalike-Wettbewerb gewonnen hat, einfach nicht der Fall. Also er ist nun tatsächlich so die Fortsetzung des Prinzips Merkel. In seiner ganzen Art und auch in seiner Art, aus der Mitte heraus Politik zu machen.
Mhm. Frau Schawan, Sie gelten ja auch als Vertraute der Bundeskanzlerin. Wie sehr hätten Sie sich eine größere Einmischung von Angela Merkel gewünscht in dieser ganzen Auseinandersetzung?
Eine Einmischung von Angela Merkel hätte nur Schaden angerichtet. Wenn Amtsinhaber oder Amtsinhaberinnen versuchen, Einfluss auf die Nachfolge zu nehmen, ist es noch immer schiefgegangen. Das habe ich mal persönlich in Baden-Württemberg erlebt. Also es war doch völlig klar, Angela Merkel hat entschieden, ich höre auf. Sie hat es der Partei frühzeitig gesagt. Die Partei hatte genügend Möglichkeiten, nun die neue Ära vorzubereiten. Jedes Wort von ihr wäre ein Wort zu viel gewesen, weil es demjenigen, der dann positiv, also von ihr als positiv angesehen wird, überhaupt nichts nutzt und der sozusagen die Situation, die Stimmung in der Partei nur schwieriger geworden wäre. Ja. Ich finde, auch darüber wird man ja im Herbst dann noch manches Mal sprechen. Das ist total schwer, eine neue Ära zu beginnen. Und ich sage noch einmal, glaube doch niemand oder sei doch niemand so nostalgisch zu meinen, 2004 war es dann, glaube ich, 2002 und dann 2004, 2005, das sei alles so einfach gewesen. Auch da gab es Auseinandersetzungen, auch da gab es wirklich schwierige Situationen. Und so ist es jetzt wieder so. Und ich finde, die Zurückhaltung hat Biden, Söder und Laschet letztlich genutzt.
Mhm. Trotzdem war Angela Merkel ja, ist nach wie vor immer noch beliebt, auch wenn ihre Werte etwas schlechter geworden sind jetzt in der Pandemie. Herr Kriechbaum, wie sehr hätten Sie sich denn das gewünscht? Wie empfanden Sie, die Kanzlerin hat heute auch in der Fraktion gesprochen, es war eine digitale Sitzung, es war eben keine Präsenzsitzung, da kommt weniger Emotion hoch. Also hat sie sich dazu geäußert?
Nein, sie hat natürlich gratuliert, sicherlich, aber auf der anderen Seite halte ich es auch für sehr kontraproduktiv, wenn ein Amtsvorgänger sich in die Frage des Nachfolgers einmischen möchte. Da kann ich Annette Schavan nur recht geben, das ist noch immer schief gegangen, so würde vielleicht der Rheinländer es jetzt sagen, aber davon halte ich persönlich auch recht wenig.
Okay. Herr Schlinkert, wie sehr wird erwartet, dass es wirklich eine Änderung gibt nach dieser Bundestagswahl? Wir haben über die Defizite auch gesprochen, die es auf vielen Ebenen gibt. Wie sehr ist sie, oder Eva Quadbeck hat gesagt, es liegt so ein Hauch von Wechselstimmung in der Luft. Würden Sie das bestätigen?
Ja, Wechselstimmung, da müssten wir uns auf die Parteianteile vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren. Wir haben ja auch eigentlich jetzt ja nur eine notgroße Koalition, weil die andere Alternative damals nicht funktionierte. Nein, was interessant ist, wenn wir die Menschen fragen, was sind denn die wichtigsten Probleme, die gelöst werden müssen? Es stand ja früher immer Arbeitslosigkeit ganz oben, das ist schon lange weg. Bevor die Pandemie kam, haben uns über 80% immer gesagt, meine eigene wirtschaftliche Lage ist in Ordnung. Dann kam die Pandemie, aber die war auch nicht als erstes ganz oben in der Liste derjenigen Dinge, was die Menschen beschäftigt, die gelöst werden müssen. Es war die Bildung, die ganz nach oben gekommen ist. Und jetzt bei der Bildung ist nicht nur noch die Bildung dazu gekommen, sondern auch die Frage, was passiert denn jetzt mit den ganzen Kindern, die in dieser Pandemie nicht vernünftig unterrichtet werden. Das sind Sorgen, die im Moment ganz oben sind. Und dann kommt die Wirtschaft, die auch ganz oben ist. Und die Frage, die sich dann stellt natürlich, ist, welcher Partei traut man zu, welches dieser Probleme zu lösen? Und das wird dann nachher anzeigen, ob es einer Partei, der jetzigen Oppositionspartei gelingt, in diesen Feldern Gewicht zu gewinnen und Zuspruch zu gewinnen. Dann wird sicherlich auch zu einer Wechselstimmung kommen. Aber im Moment ist noch viel, viel zu früh. Wir haben erst in 5 Monaten Wahlen. Wir haben erstmal Sachsen-Anhalt, wo die Leute alle Sorge haben, dass eventuell die AfD stärkste Partei werden könnte. Dann kommen die Sommerferien. Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Menschen im Sommer wieder in Urlaub fahren können und diese Pandemie vorbei ist, dann ist ja auch eine andere emotionale Lage im Land wieder. Ich weiß nicht, welche Partei das nutzen wird, aber es ist sicherlich im Moment alles überdeckt von der großen Frage, wann werde ich geimpft, wie groß die Gefahr, dass ich angesteckt werde, darf ich nachts noch rausgehen, darf ich nicht rausgehen, wann kann ich mal wieder essen gehen. Das ist im Moment viel, viel wichtiger, als sich Gedanken darüber zu machen, wer ist denn Kandidat welcher Partei für die nächste Bundestagswahl.
Trotzdem bei den meisten Menschen. Muss die Union sich aber Gedanken machen, wie sie es schafft, wieder ins Kanzleramt zu kommen, wo man sagt, es ist jetzt nicht mehr so ganz selbstverständlich, dass die Union wieder den Kanzler stellt. Herr Kriechbaum, was ist denn Ihrer Meinung nach, wo muss die Union jetzt schnell den Schwerpunkt setzen und wer ist sozusagen der Hauptgegner, Hauptkonkurrent?
Also der Hauptwettbewerber sind ohne jeden Zweifel die Grünen. Aber jetzt hat doch der Wahlkampf noch gar nicht begonnen. Wir haben jetzt die Kandidaten.
Sie haben ja noch nicht mal ein Wahlprogramm jetzt.
Das wird aber gemeinsam erstellt. Aber noch einmal, er wird jetzt beginnen. Und dann stellt sich schon auch die Frage, wem trauen die Menschen das Kanzleramt zu? Da ist eine Frau Baerbock, die hat überhaupt gar keine Regierungserfahrung. Und wenn ich am Herzen operiert werden müsste, dann fände ich es schon ganz prickelnd, wenn ein operierender Arzt wenigstens mal einen OP-Saal von innen gesehen hat. Also deswegen, es geht ja auch schon um Regierungs-, nicht nur Verantwortung, sondern auch Erfahrung. Und das wird, glaube ich, auch bisweilen noch gar nicht in den Fokus genommen. Deswegen, das Ganze fängt jetzt erst an und darauf freue ich mich auch.
Frau Quadbeck, wie sehr ist so der Wunsch auch nach einem anderen Politikstil, gerade jetzt in der Pandemie, weil man sieht, wie viele Defizite es gibt, dass man sagt, es reicht jetzt mal, die haben es einfach nicht hingekriegt, jetzt muss mal jemand Neues ran.
Also auch, um es mal an dieser Stelle rheinisch auszudrücken, die Leute haben so ein bisschen den Papp auf, was auch damit zu tun hat, dass die Minister Ministerpräsidentenkonferenz und die Bundesregierung so miteinander agiert hat in den vergangenen Monaten, wie sie es getan hat. Es hat am Ende nicht mehr funktioniert. Man hat dann sogar davon Abstand genommen, sich überhaupt noch einmal zu treffen. Und im Fokus dabei stehen natürlich schon sehr stark Union und SPD, weil sie einfach die meisten Ministerpräsidenten stellen. Wir haben auch einen von den Grünen und einen von den Linken, aber die große Masse kommt eben von Union und SPD und die große Koalition in Berlin wird eben auch von Union und SPD geführt. Und das macht ja im Moment auch die Stärke der Grünen aus, dass da natürlich auch Hoffnung rein projiziert wird, dass mit den Grünen ein anderer Politikstil kommen könnte und auch ein Reformstau aufgelöst wird. Ob die Grünen dann am Ende in der Lage sind, das zu tun, das würde ja sich tatsächlich erst erweisen, wenn sie tatsächlich Verantwortung in der Regierung übernehmen.
Ja, ganz kurz zum Schluss noch, Frau Schawan, die Frage, Sie haben mal gesagt, die CSU-Kandidaten, die waren immer Steigbügelhalter für SPD-Kanzler, auch deshalb wollten Sie gerne den CDU-Vorsitzenden. Wird das jetzt ein Team der Herzen, Ihrer Meinung nach, Markus Söder und Armin Laschet? Schaffen die das?
Ja, die Chancen sind jetzt da. Diese Frage ist entschieden. Beide haben heute so gesprochen, wie sie gesprochen haben. Viele sind motiviert, in ihren Wahlkreisen jetzt loszulegen. Und das war ja nicht einmal eine Meinung, was ich gesagt habe, sondern so ist es historisch gewesen. Okay. Die beiden Kanzlerkandidaten, Strauß und Stoiber, haben die Union in die Opposition geführt. Jetzt kann man sagen, heute ist alles anders. Aber heute noch einmal, ich glaube, es wird der anspruchsvollste Wahlkampf seit langem.
Ja, Frau Schawan, ich muss Sie unterbrechen, weil unsere Sendezeit vorbei ist. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank, gut, Herr Schlinkert, Herr Kriechbaum, Frau Quadbeck, die Kollegen von Phoenix der Tag. Informieren Sie gerne natürlich auch noch mal ausführlich über diesen besonderen Tag. Und morgen schauen wir auch noch mal darauf, wie man denn jetzt Wahlkampf führt, unter anderem mit einer Kollegin aus dem Bundesvorstand aus Sachsen-Anhalt. Also hoffentlich sind Sie wieder dabei. Schönen guten Abend noch. Tschüss.